Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. So transparent halber, die dürfen euch jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwie mit einem Bier in der Nachmittagssonne hocken, sondern wir sind eher noch so in der Morgen-Kaffee-Stimmung hier versammelt. Und wir, das ist der Felix Reich und Monika Tut. Ich werde gerade noch erklären, warum das so ist, aber auf jeden Fall, der Stammtisch ist wieder zurück. Und eine gute Nachricht für alle Fans, er ist besser zurück, als er in die Fastenzeit gegangen ist. Nicht unbedingt schlanker, aber sicher mit viel mehr Gehalt. Wir werden jetzt nämlich alle zwei Wochen zusammen mit dem Reformiert Stammtisch-Folge machen. Das heisst, der Felix, den werdet ihr immer wieder hören. Wir wollen dort Themen aufgreifen, die gesellschaftlich relevant sind, aber uns in der Kirche auch besonders bewegen. Der Felix hat Germanistik, Geschichte und Literaturwissenschaften studiert, aber eigentlich die wichtigste Ausbildung, die ihn für den Podcast qualifiziert, hat er schon ganz früh mitbekommen. Felix, du bist ein Pfarrerkind, gell? Und ich glaube, krasser kann man sich nicht vorbereiten auf so einen Podcast. Seit 10 Jahren bist du Leiter vom Reformiert in Zürich und du lebst mit deiner Frau und deinen 3 Kindern auch in Zürich. Die Monika Tut ist Pfarrerin, Mitarbeiterin in der Fachstelle kirchlicher Religionsunterricht von der reformierten Landeskirche Aargau. Und sie hat zusammen mit anderen das Projekt angestoßen, wo wir heute unbedingt darüber reden wollen. Vielleicht ganz kurz, so spätestens seit 2022 ist richtig Bewegung in die kirchliche Landschaft hineingekommen, was Ritual betrifft. Wir sehen es in Bern, wo man eine Ritualagentur gegründet hat. Und genau das ist eigentlich im Aargau passiert. Reformiert hat darüber berichtet und jetzt wollen wir noch fragen. Und Felix, die hat das Thema ja ziemlich beschäftigt. Du hast sogar selber noch einen Meinungsbeitrag dazu geschrieben. Gib uns kurz einen Einblick. Was findest du wichtig an dem Thema Ritualagentur?
Ja, genau. Ich habe meinen Kommentar selber wieder lesen müssen, um zu wissen, was meine Meinung war. Grundsätzlich finde ich es einen wichtigen Schritt, dass man auf die Leute zugeht, dass man auf die Individualisierung von der Spiritualität reagiert. Zugleich, wenn ich das Papier lese, das die Aargauer Kirche verfasst hat, dann dünkt es mich, zeigt es schon das ganze Dilemma ein bisschen aus. Also einerseits sagt mir, wir wollen auftun, wir wollen den Leuten die freie Wahl lassen, was für ein Ritual, was für eine Pfarrerin, was für ein Pfarrer. Und gleichzeitig wird schon, es sind ganz viele Aber drin, nämlich die Ortspfarrerin wird auch einbezogen. Wir tun nicht zu fest missionieren. Es ist, ich finde, man spürt so, dass man so ein bisschen zwischendrin hängt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hänge auch ein bisschen zwischendrin und darum bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch.
Wunderbar, jetzt hat Felix schon einiges angesprochen, Monika, wo er so ein bisschen oszilliert zwischen Zustimmung und ich bin noch nicht ganz sicher. Aber kannst du uns vielleicht mal so einen ganz groben Überblick geben, was habt ihr eigentlich überhaupt gemacht? Was ist eure Absicht? Wie ist das angelaufen?
Ja, genau. Also, du sprichst mir aus dem Herz. Oder? Es ist wirklich, ich bezeichne mich manchmal so als Grenzgängerin. Es ist wirklich immer so ein Hin und Her. Wir haben jetzt auch gemerkt, machen wir freudig und einladend Werbung für das neue Projekt. Oder sind wir zurückgehalten und schauen, ja, dass niemand verletzt wird und dass nichts irgendwie jemand mir ins Gärtchen trampelt. Es ist wirklich so die Spannung immer hin und her. Und unser Projekt, nein, es ist eigentlich kein Projekt mehr, es läuft jetzt, es ist eine Webseite. Da hat es 4 Kategorien von Ritual drauf, die wir anbieten. So klassisch, also für Kind, Familie, für Paar, für Abschied, Trauer. Und dann noch eine Kategorie für so Übergänge, sagen wir dem, wo einfach so verschiedene andere Rituale noch drin Platz haben. Und da sieht man schon, oder, das sind nicht nur Kasualien, Wo wir sonst normalerweise machen. Da ist ganz viel anderes dabei. Da haben wir aber wahnsinnig aushandeln. Was ist denn da dabei? Was machen wir, was machen wir nicht? Es geht wirklich immer um das, was du sagst. Oder was können wir so richtig mit Herzblut dahinterstehen? Das ist das, was wir wollen. Und was merken wir selber auch? Müssen wir irgendwie, also wir haben x Diskussionen gehabt. Das ist nicht einfach so, dass wir mit dieser Webseite raus sind und sagen, das ist jetzt das Geile von mir, super, perfekt.
Und also, das sind ja Pfarrerinnen und Pfarrer, oder?
Ja.
Pfarrerinnen und Pfarrer.
Genau, genau.
Oder Aargauer Landeskirche.
Ja, also das ist der Hintergrund, oder? Dass ich selber, das ist eigentlich, es ist ja auf meinem Mist gewachsen, ich habe wieso gemerkt, ich bin nicht mehr im Pfarramt seit einem Zeitchen.
Ja.
Und nehme die ganze Kirchenlandschaft wie so quasi von privat, von aussen wahr. Ich habe jetzt auch an den Ostern einfach frei. Ich kann mir überlegen, wo gehe ich an, wo ziehe ich mich an, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich an dieser Ostern. Und ja, merke da schon sehr einfach persönlich, dass ich sehr wählerisch bin, dass ich selber extrem gerne Gottesdienste mache. Aber zu jemandem in einen Gottesdienst gehen, da bin ich dann sehr wählerisch.
Danke für die Ehrlichkeit.
Ja, das ist einfach ehrlich. Es ist irgendwie eigentlich, ich weiss, sind ja alle so, auch bei mir, oder? Ja. Das ist ja dann gegenseitig. Aber das, ja, das hat mich dazu geführt, einfach mir so zu überlegen, ja, auch wenn ich jetzt würde wollen, wenn ich jetzt einen Todesfall in der Familie hätte, wo gehe ich hin? Ja, was erwarte ich? Und da kommt man sehr schnell dann auch, wenn man ins Internet geht, so sehr gute Anbietende auf dem freien Markt, wo man nicht immer muss Angst haben, dass dann, also das ist meine grosse, das ist das, was mich immer ein bisschen stört an vielen Gottesdiensten und Ritualen, dass es sehr oft dann einfach so eine partielle Weltsicht vorkommt. So halt die christliche, biblische Weltsicht, wo ich dann manchmal finde, ja, es ist ein Teil von der ganzen Wahrnehmung von meinem Leben, aber nicht das Ganze.
Aber kann die Kirche dann die andere, also die, was ist denn die andere Weltsicht? Das wäre die säkulare oder keltische oder was wäre denn die andere? Und kann denn die Kirche überhaupt glaubwürdig abdecken? Das ist so ein bisschen meine Frage. Weil die Leute, die zu einer Ritualbegleiterin gehen, die das gut macht und wo ein paar verheiratet, ohne sagen, aber die Liebesgeschichte erzählt, das kann ja stimmig sein, da bin ich auch schon dabei gewesen. Es wäre jetzt nicht meins, also weil ich bin ehrlich gesagt froh gewesen, dass an meinem Hochzeug noch irgendwo von anders her etwas gekommen ist und wo über mich rausgeht und nicht nur ich musste alles festlegen, sondern mich eben in ein Ritual, wo schon da war, ich mich reingeben. Also das finde ich auch Funktion vom Ritual, dass eben nicht gerade nicht individuell ist, sondern schon da ist und mich auch nicht so mega wichtig nimmt. Aber ist dann nicht so ein bisschen, wenn, also das sind ja die Ritualbegleiterinnen, die Säkularen, die sind ja super und das ist ihre USP. Müsste dann Kirche nicht gerade quasi das, was du jetzt umschrieben hast, als mangelhaft, nämlich das biblische, reformatorische, evangelische, christliche, sagen, das ist jetzt unseres und andere machen es halt gut, aber wir können uns nicht verbeugen.
Ich finde in dem Zusammenhang eigentlich am spannendsten die Theologen und Theologinnen, die auf dem freien Markt ihre Rituale anbieten. Das ist ja nochmal etwas anderes. Ja, so, zum Beispiel, ja. Genau. Dort passiert so ein Zusammenspiel von beidem. Wo ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob man den kirchlichen Hintergrund, die biblische Tradition mit der Wahrheitsfrage verhängt. Oder ob man sie als religiöse Weisheit anschaut. Also ich bin auf der Suche. Ich suche immer nach Wort und nach Begriff und nach Metapher. Aber ich glaube, also mit partieller Weltsicht meine ich eigentlich vor allem die kirchlichen Strömungen, die eben tatsächlich die biblische Tradition auch mit der Wahrheitsfrage verknüpfen. Also das heisst, ja, es ist nicht ein Mythos, der Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist. Nein, es ist Gottes Plan mit dieser Welt, oder? Das ist ein Unterschied. Und so unterschiedlich schöpfe ich dann eigentlich auch aus dieser Tradition Inhalt, um die Ritual zu gestalten. Mhm. Also ob ich sage, in der Bibel hat uns Gott die Hoffnung vermittelt, dass nach dem Tod das Leben auch weitergeht. Das ist ein Unterschied, als wenn ich sage, wir haben einen grossen Schatz an Geschichten und Metaphern und Symbolen, die uns so stark machen, dass wir nicht Angst haben vor dem Tod.
Also, Monika, das nimmt mich jetzt mega Wunder. Also, wenn ich jetzt an ein Ritual denke, dann würde ich immer sagen, ja, die Kraft des Rituals besteht ja gerade darin, dass man eben das Ganze nicht muss zerreden. Also weißt, wir führen doch etwas auf, als ob. So ein bisschen. Wenn wir ein Kind taufen, zum Beispiel, ja, dann in einem gelingenden Fall stehen wir ja nicht da vorne und halten einen Vortrag darüber, wie wir jetzt das in die Heilsgeschichte einbauen und welche Bedeutung. Also, das machen wir ja alles nicht, sondern wir taufen im Prinzip mal primär. Meinst du, mit dem, was du jetzt sagst, ändert so, statt dass man immer die ganze grosse Story muss aufrufen und quasi, sagen wir jetzt, Paten oder die Eltern, die als Ganzes quasi müssen übernehmen, damit sie wirklich Teil sind von so einem kirchlichen Ritual, könnte man einfach sagen, okay, ich komme ja schon von dem her, ich komme ja schon von dieser Story her. Und wenn ich jetzt sehe, da sind jetzt Eltern, die haben das Kind und die wollen jetzt irgendwie so ein Übergangsritual oder etwas, was kann ich aus diesem Traditionsschatz jetzt denen mitgeben?
Perfekt. Okay. Könnte es nicht perfekt. Ja, ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun, genau. Ja.
Aber jetzt schrumpft für mich irgendwie die ganze Innovationskraft von dem Projekt. Also ich habe jetzt, das, was du vorher gesagt hast, hat jetzt so ein bisschen nach Abdankung getönt. Und was du aufgetan hast, zwischen eben quasi eine Pfarrerin, wo die Verstehungshoffnung ganz stark macht und eine Pfarrerin, wo eher so wie du jetzt beschrieben hast, argumentiert, das habe ich ja in normalen Abdankungen auch. Also das ganze Spektrum.
Und du weißt relativ es liberal.
Also dann ist doch am Schluss geht es doch einfach darum, dass ich meine Pfarrerin genau wählen kann und dass ich einen Steckbrief brauche. Ist die liberal? Ist sie biblizistisch? Ist sie irgendwie sozial oder was auch immer? Dann braucht sie gar keine neue Ritualagentur, sondern einfach quasi einen Wettbewerb unter den Pfarrpersonen, oder?
Also so ganz unrecht hast du nicht. Das ist einfach der Unterschied. Ich glaube, das, was die Innovation daran ist und was auch der Unterschied eigentlich zum Berner Modell ist. Also das Berner Modell wäre jetzt für mich so etwas, wie du beschreibst, oder? Wo nicht unbedingt, also ja, wo es eigentlich um das geht. Und bei uns ist wie so, wir probieren wie noch Leute ins Boot zu holen, die sowieso schon gar nicht würden in einen Pfarrwettbewerb einsteigen, sondern die sowieso gerade würden bei der Kirche sagen, tschüss, da gehe ich, also die gar nicht auf die Idee kommen, in der Kirche jemanden zu suchen. Es geht eigentlich mehr um die Öffnung für das Zielpublikum. Darum verstehe ich, also mal, ich verstehe es, wenn man die Hintergründe nicht kennt, aber darum finden wir von unserer Gruppe auch immer das sehr seltsam, wenn viele Leute Angst davor haben, dass wir jetzt den Pfarrämter Arbeit wegnehmen oder Leute wegnehmen. Ich glaube wirklich nicht, dass wir das machen, weil die Leute, die beim Pfarramt gehen fragen, die sprechen wir gar nicht in erster Linie an. Die kommen ja selber auf die Idee, dass sie bei den Kirchen fragen können. Wo auch immer. Und wenn der Pfarrer am Ort nicht passt, dann fragen sie im Nachbarsdorf oder wie auch immer. Das läuft schon. Aber wir haben wie so das Gefühl, mit dieser Webseite, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, dass es Kirchen ist, wo man erst, wenn man eine Person geht, anklicken, sieht, aha, der ist Pfarrer oder die ist Pfarrerin, dass da wie nochmal so ein Hemmschwelle kann überwunden werden.
Ja. Also das leuchtet mir ein. Ich meine, die sind in einer Konkurrenzsituation. Jetzt eben einerseits gegenüber anderen Theologinnen und Theologen, die selber solche Projekte machen. Und dann natürlich auch so zum Beispiel gegenüber Freidenkern oder anderen humanistischen Vieren, die dort stattfinden. Könnte man so sagen, das ist so ein bisschen ein Versuchslabor. Wie tun sich Pfarrpersonen auf dem offenen Markt eigentlich schlagen? Ist das so ein bisschen die Vision dahinter?
Also das ist sicher etwas, wo wir herausfinden wollen, ob das eigentlich so gefragt ist. Ja, ob es da wirklich, also ob Oder wir haben ja wieso, das ist sicher auch so ein Unikum, also eine Chance, etwas, ein positiver Aspekt von diesem Projekt, dass wir denen, die Mitglied sind, das ganze Jahr können gratis anbieten können. Ja. Also die zahlen nichts für die Ritual, die sie bei uns buchen. Und das ist natürlich etwas, wo wir sehr gespannt sind drauf. Gibt es jetzt lauter Mitglieder, die bei uns gratis das können haben und uns anfragen, weil sie vielleicht eben jemanden, weil sie wollen sicher gehen, dass wenn sie eine Pfarrperson fragen, dass das auch eine offene Pfarrperson ist. Oder gibt es wirklich Leute aus dem Kuchen von den Nichtmitglieder, also von irgendwoher, die das auch gegen Bezahlung bei uns suchen und merken, ah, die Pfarrer aus dieser Kirche, die sind jetzt gar nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe. Also das ist keine Ahnung, oder? Das finde ich, darum finde ich es wirklich ein Versuchsprojekt, ein Experiment, wo ich finde, gerade in dieser Zeit, im Aargau läuft ja die Kirchenreform jetzt da, in Bern gibt es auch eine Kirchenreform, wir sind alle irgendwo dran. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir wie einfach auch mutig Experimente wagen und schauen, was dabei rauskommt. Und wenn, vielleicht ist das Projekt ja, ich meine, wenn nur Mitglieder unsere Dienste in Anspruch nehmen, dann können wir es auch gar nicht mehr finanzieren, ehrlich gesagt. Also dann müssen wir uns überlegen, was wir mit dem
machen. Also wir in Bern schon noch. Aber
wir
schon
noch. Wir können alles finanzieren. Nein, genau. Also ihr braucht Drittmittel quasi.
Im Prinzip, ja.
Bevor wir jetzt bei der grossen Strukturreform landen, nehme ich ein bisschen Flughöhe raus. Was mich interessiert, du hast ja Erfahrung schon mit so Sachen, mit so Ritual. Was ist so das Freakigste, was du schon gemacht hast und wo du mir hast müssen sagen, das mache ich jetzt, weil das für die Person stimmt, aber naja. Oder vielleicht auch das Speziellste, das Tollste, weiss nicht. Irgend so ein konkretes Beispiel.
Also ich glaube, es gibt sicher noch viel freakigere. Das, was ich jetzt so für mich als am herausforderndsten erlebt habe, war einmal eine Familie, die mir angerufen hat, wo es war die erste, zweite Klasse, gewesen, ein Kind hat, in einem Zimmer, wo ich schlafen kann in dem Zimmer. Weil sie gewusst haben, dass die Vorgänger von dem Haus, dass der Mann in dem Zimmer gestorben ist. Und dann haben sie mich gefragt, so quasi, also sie haben mich eigentlich um eine Hausräucherung angefragt. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so die es mit Räuchern hat. Ich finde immer, da wird wie auch etwas verräuchert, das offenbar schlecht war vorher. Und ich finde, in vielen Lebensläufen war das vorher nicht einfach schlecht gewesen, sondern es hat es gebraucht, damit etwas Neues können werden. Und das war dann so ein Aushandeln gewesen. Was macht man jetzt mit dem? Und es ist schlussendlich darauf rausgelaufen, dass mir dann wie, dass ich mit dieser Familie wie der unbekannte Vorbesitzer von dem Haus nochmal beerdigt habe, mit dem Kind auf kindgerechte Art und mit den Erwachsenen auf erwachsenengerechte Art und dann eine Art ein Haussegen gemacht habe. Das ist so ein für mich das gewesen, was ich dann sicher nicht können unter normaler Arbeitszeit
abbuchen. Das ist jetzt ja gerade ein super Beispiel für das, was ja auch so ein bisschen dein Motto ist oder wo vielleicht auch das Motto ist hinter dem ganzen Projekt, dass man sagt, hey, es geht primär um eine seelsorgerliche Perspektive und nicht um Verkündigung. Jetzt für mich ist natürlich, so als Theologe, aber wir müssen jetzt keinen Nerd-Talk davon führen, für mich ist das schon mal interessant, dass das wie ein Gegensatz ist. Also ich kann es eigentlich fast nur so verstehen, dass du würdest sagen, es gibt Seelsorge, das ist das, was ich mich wirklich mit dem Menschen auseinandersetze und seinen Bedürfnissen. Und es gibt nachher die Verkündigung, das ist irgendwie das, was ich am Menschen wie überstülpe oder von außen bringe oder wo vielleicht gar nicht mit dieser Person und ihren Fragen zu tun hat. Oder wie, weil ich kann mir darum selber, muss ich jetzt ehrlich sagen, fast keine Verkündigung vorstellen, die nicht auch irgendwie, weißt du, Seelsorge ist im Sinn von, dass es etwas mit mir zu tun hat und mich trifft in dem, was ich bin. Ich kann mir aber irgendwie auch schwer Seelsorge vorstellen, die nicht irgendwo die frohe Botschaft, die gute Nachricht oder wie man auch immer sagen will, durchschlägt. So.
Ja, genau. Ja, also ich kann mir höchstens für mich erkläre ich es immer so, wenn ich jetzt, ich weiss auch nicht, hinduistische, keine Ahnung, Priesterin wäre, dann würde ich jetzt zu dieser Familie gehen mit meinem hinduistischen religiösen Schatz, den ich mittrage.
Ja.
Und nehme die Bedürfnisse von dieser Familie auf und gestalte das Ganze Ritual, sage ich jetzt mal, mit meinem hinduistischen Hintergrund. Und weil ich jetzt aber aus dem christlichen Schatz komme, gehe ich mit dem auf die Familie zu? Und ich bin der Überzeugung, dass das am Schluss ja dann immer also eine Korrelation gibt, also dass es immer ja. passt. Ich glaube, also jede religiöse Weisheit, die, ich sage jetzt mal, verhebt, und das finde ich, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das auch noch ein Punkt ist, aber ich ja. finde, ich meine, wir haben eine lange Tradition, und ich finde, vieles verhebt ja halt einfach auch. Dann, ja, dann kann das mit verschiedenen religiösen Weisheiten die Seelsorge passieren, oder?
Okay. So. Aber heisst das auch ein bisschen, dass wir jetzt, eben das Ritual, habe ich sehr spannend gefunden, was du beschrieben hast, das wäre jetzt so ein Übergangsritual, oder? Wenn ich es recht verstehe, also da die vierte Kategorie, die noch so ein bisschen offen ist und oder?
Das, ja, wahrscheinlich.
Genau. Also ist das auch ein bisschen eine Reaktion, um es jetzt doch auf eine höhere Ebene zu heben, auf eine gewisse Verarmung auch von der Reformierten, in dem Sinn, dass wir eben nicht so die Ritual haben, oder? Es ist ja sehr reduziert auf Taufe, Hochzeit, Abdankung eigentlich. Und zwischen denen passiert jetzt an schön fertigen, quasi Instant-Ritual nicht viel. Ein katholischer Priester hätte jetzt da vielleicht mit dem, weiß auch nicht, dem Weihrauch können ins Zimmer reingehen können, hätte es irgendwie einfacher gehabt.
Der hat einen grösseren Koffer
als du. Ja, ja, genau. Also, das habe ich mal geschirrt.
Genau, also du hast jetzt beschrieben, welchen Rucksack du von der Tradition her mitnimmst. Also muss man da auch so ein bisschen auftun und halt auch nicht dem reformierten Haag ein bisschen grasen.
Ich weiss nicht, ob man muss. Ich merke einfach, mir hilft es. Also, ich habe gerade gestern ein Beratungsgespräch gehabt mit einem Pfarrer, der mir so geschildert hat, ich weiß gar nicht von wo, wie er das so schön gefunden hat, also im Zusammenhang mit, ich bin ja Religionspädagogin, im Zusammenhang mit Kind und Kirche und Liturgie, wie Mütter einfach in das Ritual sind und das so mitgemacht haben. Oh, es ist, glaube ich, der tibetische Tempel gegangen und die Kinder eigentlich wie nicht selber ein Kinderprogramm hatten, sondern die sind einfach mit und haben wie irgendwie das mitgemacht, was da die Mütter machen. Und dann nachher habe ich ihn dann wie auch gefragt, ja, und was würdest du jetzt im Reformierten, was würden die Mütter bei uns machen? Außer dem unser Vater gebeten und am Abend mal, genau. Können die Kinder nicht so viel mitmachen. Und dort merke ich schon, dort haben Katholiken uns natürlich schon etwas voraus.
Also, aber das ist lustig, das ist eigentlich sehr konservativ. Also ich finde irgendwie die Kurve, die wir jetzt machen,
ja, ja.
Interessant, oder? Weil es ist doch so, du hast einen Gottesdienstbesuch angesprochen, da habe ich auch ziemlich Erfahrung. Und
manchmal,
also ich darf jetzt auch ein bisschen ungeschützt reden, am Stammtisch darf man ja, oder? Also manchmal fragt man sich ja auch bei den Reformierten, ob jetzt jeder und jede eine saubere Liturgie auf die Reihen bekommt. Und zugleich ist ja aber das, also das merke ich ja auch in meinem Umfeld, ist ja total out. Also eben der streng liturgische Gottesdienst, wo ja für mich am Ritual, jetzt am tibetischen Ritual oder an der katholischen Messe, am nächsten kommt, wird bei uns ja so schlecht geredet. Also das ist ja total out. Ui, am Sonntagmorgen ist Grossmünster und dann gibt es dort, dann musst du noch unser Vater beten und so. Oder das ist ja... Die Liturgie, die saubere, die kommt ja quasi am Ritual am nächsten. Und das hat jetzt schlechte Presse, würde ich sagen, auch innerhalb der Kirche. Und zugleich träumen wir irgendwie von diesen muslimischen und tibetischen Ritualen, wo man sich so den Kopf kann abstellen und reingeben und so. Es ist irgendwie ein bisschen schizophren, finde ich.
Ja, vielleicht sprichst du mit dem eben genau so den Wandel an, der passiert in der Gesellschaft, dass irgendwie wie die Sehnsucht nach einer festen Liturgie wie noch da ist, nach Ritual, aber dass offenbar die traditionellen Liturgien vielleicht nicht mehr verheben. Mhm. Also das merke ich auch, oder? Wenn ich die Sonntagmorgen-Liturgie ist eigentlich abgestimmt auf eine Zeit, die heute nicht mehr ist, nämlich auf eine Zeit, wo die Leute am Sonntagmorgen Zeit hatten, in die Kirche zu gehen. Mhm. Und das eine von wenigen Möglichkeiten war, die Freizeit zu gestalten. Das heisst, es braucht in dieser Liturgie den Gemeinschaftsaspekt, wo sich die Leute treffen. Es braucht in dieser Liturgie die Lieder, die Musik, weil sie die sonst nicht hatten. Mhm. Es braucht in dieser Liturgie drei verschiedene Arten von Gebet. Ja, es braucht in dieser Liturgie eine Predigt, ein Verkündigungsding. Mhm. Und heute suchen wir wahrscheinlich spezifischer nach etwas. Mhm. Also mein Mann sucht eine gute Predigt und ich suche ein spirituelles Angebot.
Mhm. Ja, und aber das, was du sagst, stimmt eben. Ich glaube, die Liturgie, das sieht man ja dann, die funktioniert ja weiterhin, aber sie funktioniert nicht in einer grossen Kirche mit 50 Leuten, funktioniert sie eben nicht mehr. Aber das Friedensgebet zum Beispiel, knallvoll das Grossmünster, oder? Dort funktioniert das. Für das, glaube ich, ist die Liturgie oder für eine Abdankung, oder? Wo irgendjemand sehr tragische oder eine berühmte oder so. Und dort merkt man ja dann, wenn dort die Liturgie ganz straight und sauber ist, dann funktioniert sie, weil die Kirche ist knallvoll, es sind viele Leute und die müssen sich etwas heben. Aber wenn dann eben nur 20 Leute kommen am Sonntagmorgen und das Lied aus den 30er Jahren einfach nicht singen können, dann tut sie furchtbar weh. Also ich glaube, das ist für mich so die Herausforderung, dass man merkt, was passt für welchen Raum. Und das haben wir irgendwie noch nicht geschafft. Ich habe ganz viel das Gefühl, eben, der Gottesdienst hätte jetzt funktioniert, wenn da 200 Leute gewesen wären, die diese Lieder hätten können, wäre super gewesen. Aber mit 30 Leuten hätten wir sollen früher in den Chor sitzen und zwei Gebete machen und erzählen, wie es uns geht und am Schluss ein Deselied singen. Das hätte funktioniert. Aber man muss irgendwie das Erweitern, finde ich.
Oder? Ja, genau. Ich glaube, und das ist auch bei den Ritualen, oder? Also für mich ist das selbstverständlich, dass ich dann auch frage, wie viele Leute kommen, was für Leute kommen, die ganzen Umstände. Und ich glaube, da gibt es viele Pfarrpersonen, die das super dann auch können, die Form richtig wählen und auch die Liturgie richtig wählen. Aber als aussenstehende Leute weiss man nicht, welcher Pfarrer ist zu dem fähig, oder? Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wahnsinnig neue Sachen machen, die noch niemand macht, sondern ich glaube, das ist alles schon da, nur man weiss nicht als Aussenstehende, wo komme ich was über.
Aber das ist doch so ein bisschen das Ding. Leute, die jetzt die neuen Modelle kritisieren, die würden jetzt sagen, hey, also eigentlich erwarte ich von jeder Pfarrperson überall, dass die sich auf so ein Setting einlassen und das kann richtig machen. Ganz offensichtlich ist es nicht der Fall. Oder? Also so wie man am Sonntagmorgen Gottesdienst feiert, das weckt jetzt nicht gerade das Vertrauen in eine wahnsinnige Milieusensibilität von unserem Kaderpersonal. Das muss man, glaube ich, wirklich klar sagen. Jetzt, was für mich aber schon auf dem Also, oder was für mich so angezeigt wird mit dieser Entwicklung, die wir besprechen, ist, dass wir so eine Tendenz oder so einen Trend haben, wo die Pfarrperson, also sagen wir mal so ganz abgedroschen, früher hat vielleicht das Amt noch irgendwie eine Person tragen können. Und heute das würde wahrscheinlich alle teilen, heute sind das Personen, die das Amt noch tragen und können glaubwürdig machen. Und ich glaube, aber jetzt sind wir schon wieder einen Turn weiter. Nämlich, dass es quasi um das Amt schon überhaupt nicht mehr geht, sondern dass die Person selber eigentlich muss für eine ganze theologische, geistige, spirituelle, lebensweisheitliche Welt stehen, als Individuum. Also man sagt nachher, ja doch, die Monika wirkt sympathisch mit der Beschreibung, die sie hat auf dem Pfeil, der rufe ich jetzt mal an. Und nachher wirst du ja nicht daran gemessen, wie jetzt Felix vorher hätte gesagt, ob das eine richtige Liturgie ist, sondern du wirst daran gemessen, ob das authentisch ist, was du hast gemacht, ob das einfühlsam ist. Also von dem her würde ich schon sagen, das hat sich etwas, glaube ich, grundlegend auch verändert an dem Bild, das wir haben von einer Pfarrperson. Wenn ich das jetzt noch eine weiter drehe, dann glaube ich, dass das ja für ziemlich viele Pfarrpersonen, die wir wahrscheinlich so haben, irgendwo auch bedrohlich ist. Wir haben im Vorgespräch, Felix, das ist dein toller Vergleich, ich muss den jetzt bringen, haben sie gesagt, eigentlich ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Medizinern und Medizinerinnen. Oder? Du hast im Prinzip eine ganze Berufskasten voll Hausärzte und Allgemeinärzte. Und jetzt merkst du einfach plötzlich, shit, das reicht nicht mehr. Also die etwas am Knie haben, die wollen Spezialistin fürs Knie. Und, Und ich glaube, diese Spezialisierung findet doch jetzt statt. Plus, du musst die immer als Person performen und zeigen. Also ist das irgendwo auch ein Abbruch mit dem Pfarrbild, das wir bis jetzt haben?
Ja, also ich weiss es nicht. Also uns ist das ist uns nicht einfach gefallen, uns vorzustellen auf dieser Webseite. Wir sind uns ja das auch nicht gewöhnt. Also uns zu verkaufen, das war also sehr eine schwierige Erfahrung, zumindest für mich. Posieren vor einem Fotograf und dann ein gescheites Text und sich verkaufen, oder? Das ist wirklich, irgendwie geht uns das auch gegen den Strich. Das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, hat etwas damit zu tun. Das ist aber schon seit einem Zeitchen, höre ich das immer wieder von Pfarrer, Pfarrerinnen, die sich auch so ein bisschen bedroht fühlen von den anderen Berufsgruppen. Es gibt ja noch Sozialdiakonen, Katechetinnen und so weiter. Was ist denn eigentlich noch unser Proprium? Also wenn dann quasi unsere christliche Theologie nicht mehr gross gefragt ist, sondern es ist mehr Seelsorge und mehr, ich weiss nicht was alles, gefragt, soziales Engagement. Für was braucht es uns denn noch? Und wenn Sozialdiakonen auch taufen machen und auch predigen können, für was braucht es den Pfarrberuf noch? Das ist eine mega Frage für viele. Und ich glaube dort, ich weiss, ich habe auch nicht die Lösung, aber ich glaube, dort müssen wir uns vielleicht wie auch mehr anfangen überlegen. Das hat etwas mit der Parochialstruktur zu tun, dass dort einer ist, der alles macht. Aber ich glaube, also wir müssen quasi, uns...
Das alles in Gemeinden immer organisiert.
Ja, genau. Und ich glaube, wir müssen uns mehr anfangen überlegen, was braucht es denn tatsächlich wirklich vor Ort, wo auch eine gewisse Gemeinschaftsbildung zum Ziel hat. Ich glaube nicht, dass das einfach nicht mehr braucht. Aber okay, vielleicht braucht es wie beides. Es braucht Spezialisten und es braucht auch solche, die vor Ort einfach... Also ich weiß es auch nicht genau.
Vielleicht doch. Also man muss ja ehrlich sein. Das würde schon heissen, also wenn man das Priestertum aller Gläubigen ernst nimmt, würde es vielleicht dann heissen, dass es weniger Generalisten braucht. Halt weniger Hausärztinnen und Hausärzte. Und ein bisschen haben wir das ja schon, also die Spitalseelsorge und so, das gibt es ja schon eine gewisse, oder auch Altersheimseelsorge ist ja zum Teil spezialisiert. Also vielleicht gehört das einfach dazu. Also
ich habe, als ich dir jetzt zugelassen habe, wie das Gefühl bekommen, dass es vielleicht irgendwo, ich sage nicht, es ist falsch, aber irgendwo ist es wahrscheinlich schon auch ein bisschen ein politischer Kniff, oder, dass die das einfach alles als Pfarrerinnen und Pfarrer machen. Also, weißt du, wenn ich dir jetzt zulasse, was dein Anliegen ist und was das dir wichtig ist, wenn du über Ritual redest und ich teile das voll, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eine Sozialdiakonin auch machen könnte. Oder ein Kirchenmusiker. Vielleicht auch ein Sigrist im Fall. Also, das kann ich mir wirklich alles tiptop vorstellen. Man hat das ja jetzt nicht reingenommen, oder? Das ist nicht vorgesehen. Ist das irgendwie noch so ein letzter Versuch? Zu sagen, wir haben da noch ein Proprium, für das braucht die Pfarrerin noch, bevor der Beruf dann ausstirbt, bis niemand mehr studiert.
Ja, so würde ich es jetzt glaube ich nicht nennen. Es hat vielleicht mehr damit zu tun, dass wir uns wie auch schon darauf besonnen haben, was macht es denn aus, dass so eine Ritualbegleitung auch professionell ist. Ja. Und ich glaube schon, dass Pfarrpersonen, ich meine, man kann immer so und so studieren und man kann sich so und so weiterbilden. Aber ich glaube, von der Uni her ist uns doch mitgegeben worden, dass wir fähig sind, Wort und Geschichten und Traditionen kritisch zu hinterfragen, auch darauf hin zu hinterfragen, was hilft nicht. Wir kennen, ich sage jetzt mal, eine von all diesen religiösen Weisheiten, die es gibt auf der Welt, kennen wir Theologen sicher eine viel vertiefter, als das ein Sozialdiakon oder wer auch immer kennt.
Monika, weißt du, ja. Wie wichtig ist das noch? Also, es geht ja letztendlich wirklich um das Seelsorgliche, um das Empathische. Und man bringt jetzt seinen Rucksack mit und jetzt hat vielleicht die Sozialdiakonin noch etwas anderes im Rucksack und vielleicht noch zwei, drei Gesprächstechniken gelernt. Du hast die jetzt vielleicht, das ist jetzt völlig fiktiv, auf Altes Testament spezialisiert und hast dort ganz viele irgendwie tolle Metaphern und Bilder. Felix hat Literaturwissenschaften studiert und hat von dort ganz viel und aus der Geschichte. Ich bin jetzt eher Systematiker und bin dort näher an der Philosophie und so. Wir bringen doch alle irgendwie etwas Unterschiedliches mit. Und eigentlich ist das doch eine mega künstliche Grenze. Also jetzt Kanton Aargau, wenn ich richtig informiert bin, werden bei euch Sozialdiakoninnen und Diakonen sogar
ordiniert. Ja, genau.
Also das heisst sogar, ein Ordinationsgelübde hast du dort. Und irgendwie wird die Berufsschranke aufrechterhalten.
Ja, jetzt kommt...
Und ich muss auch sagen, wenn ich an Kirchengemeindeversammlungen bin, dann kann ich manchmal länger den Diakon zulassen, als ich das bei einer Pfarrperson aushalte. Oder? Also die sind ja nicht einmal unbedingt redegewandter oder rhetorisch irgendwie geschickter oder sympathischer oder irgendetwas.
Also, ja, vielleicht kommt jetzt da wieder das, doch noch das Pfarrerskind hinführen.
Jetzt, jawohl.
Also ich will natürlich schon von einer Pfarrerin, von einem Pfarrer erwarten, dass, ich will jetzt mal sagen, die theologische Verantwortung da ist und grösser ist. Und gerade wenn es um Abdankung geht, ihr tönt das ja ein bisschen, kommt das ja vor, auch in eurem Vertrag da, oder was das auch immer ist, wo man muss unterschreiben, eben was... keine missionarische Sprache, wo man darüber reden kann, ob Mission nicht einfach, wieso macht man es dann, wenn man nicht eine Spitzmission will. Aber ich weiss, glaube schon, was gemeint ist. Also ich finde so eine gewisse auch Professionalität und Verantwortung muss ja schon da sein. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das den anderen Berufsgruppen nicht zutraue. Das sage ich überhaupt nicht. Nein, aber man muss es dann quasi prüfen, finde ich. Ja. Und beim Pfarrberuf, würde ich sagen, gehört die Prüfung ja schon mal dazu. Oder? Wenn ich ordiniert bin, bin ich im Vikariat und so.
Gut, aber
oder?
Das ist einfach eine mega Unterstellung. Also komm, wir haben die durchgeknalltesten Leute, die ein Pfarramt haben. Also das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht das Bashing über den Berufsstand, aber ich sage einfach nur, wir können uns doch nicht zurücklehnen und quasi sagen, die haben alle Vikariat gemacht und sind gewählt worden, darum sind die schon okay, weil wir wissen einfach, das stimmt auch nicht für alle.
Ja gut, und aber wieso machst du Zulassungsprüfungen? Das, also anders geht es ja nicht, oder?
Ja, aber jetzt gerade wenn wir so die Ideale nehmen, die jetzt in diesem Aargauer Papier sind, oder, die ihr euch verpflichtet. Also jetzt eben das von der nicht-missionarischen Sprache, das kannst ja du in gewissen Kantonen einfach nach Regionen aufteilen, wo ist missionarische Sprache und wo sicher nicht. Oder? Und dort finde ich so wie, ich glaube letztendlich, handelt sich, also jetzt meine These, letztendlich handelt es sich um einen kirchenpolitischen Kniff, damit du das Ding kannst machen, das eigentlich total revolutionär ist. Also ich glaube eben nicht, dass es einfach so etwas Kleines ist, zu sagen, wir machen eine Ritualagentur. Ich glaube, das ist eigentlich eine rechte Sache. Weil das so ein erster Schritt ist, wo jetzt abseits vom Diakonischen, dort machen wir das schon seit Jahrzehnten, oder? Also, dass wir professionell zusammenarbeiten mit Streetworkerinnen, dass wir in Spitalseelsorge CAS-Abschluss haben und das ganze Zeug, dort haben wir das schon. Aber jetzt im Bereich von dem, wo jede Pfarrperson noch hat, gesagt, das ist geistliche Leitung, also für Ritual, ja, für Sakrament, das ist schon noch, he? Also ohne mich läuft da gar nichts. Dass man jetzt dort quasi eindringt und das zentralisiert. Ich glaube, das hast du nur können machen, wenn du sagst, wir binden das noch an eine Berufsgruppe.
Ja, jetzt hast du mich schon fast überzeugt. Aber das ist, das ist ja gut, darum redet man ja miteinander. Nein, also es ist tatsächlich, ich finde es interessant, so konsequent durchdenkt, wird es natürlich ein bisschen grenzwertig. Aber das haben wir ja schon jetzt. Also ich meine, die besten Predigten hört man auch nicht per se von Pfarrerinnen und Pfarrer. Schriftsteller können auch sehr gut predigen, oder? Und jetzt wäre die Frage, ja, könnte Sozialdiakonin mit entsprechender Weiterbildung ein paar nicht ebenso gut trauen, obwohl sie jetzt halt kein Hebräisch und kein Altgriechisch beherrscht, oder?
Also ich glaube eben wirklich, also ich bringe jetzt da euch zwei ein bisschen irgendwie zusammen. Also ich glaube, es ist, ich würde es nicht als kirchenpolitisches Trick, oder wie hast du gesagt, bezeichnen, weil es hat eigentlich mehr damit zu tun, auch, dass wir ja nicht, weil es letztendlich auch ein Kirchenprojekt ist, also der Kirchenrat hat uns auch Geld gesprochen, wir können nichts machen, was gegen die Kirchenordnung läuft, oder? Also, und Kasualien sind im Moment bei den Pfarrpersonen angebunden, das haben wir uns gar nie überlegt. Aber das wäre, ich finde es spannend, danke, wäre natürlich auch ein Gedanke, oder? Ob man die Berufsgruppe dann mit der Zeit, wenn das jetzt wirklich etwas ist, wo gefragt ist und läuft, müsste man sich das ganz sicher überlegen. Und das geht natürlich dann wieder halt wirklich eben in höher in die ganze kirchenpolitische Reformstruktur.
Ich habe nicht gemeint, dass es ein Trick ist von euch. Gell? So, ich habe einfach gedacht, ja, natürlich sagt der Kirchenrat offenherzig ja zu dem, solange er nicht den ganzen Berufsstand gegen sich aufbringt. Und das wäre vielleicht so als letzte Fluchtlinie, würde mich einfach noch wundern. Wir haben jetzt über Ritual geredet, wir haben über Markt geredet, wo wir uns quasi drin bewegen. Wenn ihr jetzt so müssen, die Vermutung anstellen, gehen wir mal einfach 20 Jahre führen, wir sind dann alle noch am Arbeiten, es wird uns alle noch betreffen, oder? wo stehen wir denn, weißt du, so punkto Pfarrbild? Also machen die irgendwie schon eine spezialisierte Ausbildung, dass du im Prinzip einen Master hast in Theologie/Seelsorge und Theologie/Kasualien? Oder ist quasi wieder die Allrounderin gefragt, die 150% schafft und ein Pfarrhaus bewirtschaftet? Oder gibt es ein Powerplay zwischen denen? Was wären so eure Ideen? Vielleicht am liebsten gerade anfangen mit dem Pfarrerskind.
Ja, das bringt jetzt nicht mehr los. Jetzt habe ich gemeint, dass ich es ein bisschen veräppt, aber irgendwann holt
der
einfach an.
Du hast gemeint, du seist ein Journalist, oder?
Ja, jetzt bist du genau, Pfarrerskind. Das gleich, ja, genau. Ich bin ja schon als Nicht-Theologe angestellt worden bei Reformiert. Also, aber dafür passend. Also, ist ja gleich. Also, ich glaube, es ist wahnsinnig viel offen. Und jetzt die Fragen, die wir diskutiert haben, die kommen in einer rechten Wucht auf die Kirche zu und auch auf den Pfarrberuf. Also, ich bin jetzt in einer Pfarrwahlkommission und da muss man auch damit rechnen, dass man nicht 300 Bewerbungen hat und so. Ansprüche an die Pfarrerinnen und Pfarrer sind wahnsinnig hoch, finde ich, jetzt, und haben das höchste Frustrationspotenzial. Eben, sie müssen authentisch sein, sie müssen für alle da sein, sie müssen die Gottesdienste am Morgen am 10 Uhr trotzdem durchziehen, auch wenn nur 20 Leute kommen, und wenn sie mal eine nicht mehr machen, dann protestieren die 20 Leute. Und ich glaube, da... Und das meine ich ganz ernst, das mit dem Priestertum aller Gläubigen. Also ich meine, da rühmt sich ja immer die Reformierten, wenn es wieder 500 Jahre her ist, dann kommt das wieder. Aber die Frage wäre ja wirklich, auch Gottesdienstgestaltung, da könnt, jetzt sind sie so, dort finde ich das extrem, die Trennung zwischen den Laien, die kurz lesen dürfen, und Pfarrpersonen, die das dann machen. Jetzt ganz egoistisch gesagt, ich ab und zu dürfen predigen, ich mache das mega gern, aber es ist dann immer so eine Gastpredigt. Ja. Und das ist zum Beispiel die Frage, wieso muss das so sein? Wieso könnte man nicht, ich glaube, der Pfarrberuf muss noch viel, wird vielleicht so, es sind immer so Schlagworte, aber so ermöglicher, also halt wirklich so eine, es ist mega anspruchsvoll, aber Fachfrau, Fachmann sein und aber ganz viel Plattformen bieten an Beteiligung. Und da sind wir an einem ganz kleinen Ort. Wir sind, und das betrifft übrigens nicht nur den Pfarrberuf, sondern einfach, finde ich, Kirche. Wir sind wahnsinnig angebotszentriert. Also wir haben das Gefühl, wir erfinden Angebote und dann sollen die Leute kommen. Und wenn sie kommen, ist das Angebot super. Wenn sie nicht kommen, sind wir frustriert und ziehen es aber trotzdem durch, weil zum Glück steht in der Bibel, wenn zwei oder drei in meinem Namen und so, dann kann man sogar...
Wenn das nur nicht gesagt hat.
dann kann man es sogar rechtfertigen, wenn nur fünf als Elke singen kommt und kann es durchziehen, oder? Ja. Auch wenn es eigentlich extrem teuer ist. Ja. Und da muss man, da habe ich das Gefühl, das ist so die entscheidende Kurve, wo man muss schaffen, die, ich sage es jetzt, theologische Verantwortung behalten, also als Gemeinde, als Kirche. Ich finde, eben nicht irgendwie suggestiv werden, nicht, Religion hat etwas Toxisches, man muss aufpassen mit dem so. Also ja, irgendwie die Wurzeln bewahren, aber mehr Leute daran beteiligen und unterschiedlichere Ressourcen nutzen, also nicht nur die das Theologiestudium durchgezogen haben, sondern auch merken, vielleicht gibt es andere Wege. Also der Quereinstieg ist jetzt ein kleiner, ist aber ja auch, also braucht recht Kraft, um den Quereinstieg zu machen. Also es wird einem nicht einfach gemacht. Ich finde die Schwelle zu hoch eigentlich, also nur schon, was man dort verdient, sehr lang, also da muss man recht etwas auf der Seite haben, dass man das macht.
Oder Single sein.
Oder genau, sein. Genau. Also ich finde, dort muss noch recht viel passieren, wahrscheinlich, dass man von dem wegkommt. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen über Kopf und Kragen geredet. Aber das sind die grossen Fragen.
Wir verstehen, dass ein Pfarrerskind noch andere Emotionen hat
als andere. Nein, da habe ich jetzt im Fall als Kirchenbeobachter geredet und Kirchenmitglied. Ja. Aber vielleicht sind wir einigermaßen schlau geworden darum.
Ich glaube, ich weiss, was du für eine Spannung merkst.
Mega grosse Fragen und man tut erst so sehr punktuell dran schrübeln. Und wenn man schrübelt, und dann komme ich wirklich zum Schluss, wenn man schrübelt, dann hat man mega Angst, dass man wirklich etwas auslöst.
Ja, ja.
Und das finde ich, jetzt um auf eure Innovation zurückzukommen, das spürt man dort auch. Ja. Man geht in eine Richtung, aber merkt, dass eigentlich, eben, wenn man diesen Schritt wirklich macht, dann wird es revolutionär.
Ja.
Oder?
Ja.
Reformatorisch. Und von dem hat man ein bisschen Schiss. Und ich glaube, das können wir uns nicht mehr so lange leisten, dass wir Schiss haben von dem.
Gut.
Ich kann dem anhängen, gell? Also ich glaube auch, die ganzen Kirchenreformen, ich sage immer, es nützt nichts, wenn wir an den Fassaden rumschrauben. Also wenn wir an den Fassaden rumkratzen, einfach so, dass es am Schluss wieder finanziell machbar ist, dann, weil wir Angst haben, am Fundament etwas zu machen. Das ist die Angst, oder? Dass wirklich etwas passiert. Dass wir wirklich müssen, also es ist ein Abschiedsprozess, denke ich, dass wir müssen Abschied nehmen von ganzer langer Tradition, damit etwas Neues kann wachsen. Und wenn wir zu dem nicht bereit sind, da der Anknüpf findet, ich weiss doch auch nicht, ich kann nicht Prognosen machen. Prognosen macht man manchmal auch so mit einem Wunschdenken im Hinterkopf, oder? Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass es entweder so, also wir werden massiv weniger Geld haben, das heisst, wir können uns ganz viel nicht mehr leisten. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, denke ich, dass so viel stirbt, dass viele Leute vielleicht denken, dann gehe ich, also ich weiss es nicht, dann gehe ich lieber in eine Freikirche, die schon funktioniert. Also weisst, ich weiss auch nicht. Oder wir werden selber eine kleine Freikirche auf dem Markt von ganz vielen Kirchen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert.
Ich verstehe die Angst, ja. Also wenn du jetzt gerade sagst, Fundament, da zucke ich ja gerade zusammen, oder? Also ich meine, ich würde ja sagen, das reformatorische Erbe, das christliche Erbe, das Fundament, das steht ja. Meine grosse Hoffnung ist einfach, dass man es schafft, die Kurve überzukommen, bevor das Geld ausgeht. Also dass man Innovation, also dass Innovation nicht... Leider, also wenn man auf Rotterdam geht oder so, dort ist ja Innovation, aber die ist natürlich erst passiert, dass das Geld weg ist.
Ja,
und das wäre einfach unsere riesige Chance. Und darum finde ich es auch gut, selbst wenn ich meine Fragen und Umeiere dazu habe, passt zu Ostern, zu dieser Ritualagentur da. Aber ich finde es gut macht man das und macht man es eben bevor das Geld weg ist und solange man es noch kann. Und das finde ich die grosse Gefahr, dass man quasi wartet, bis dann mal, bis man muss.
Fahrstellen
genau, kürzen also, und weiss nicht was.
Also das war mit dem Grund gewesen, wieso ich habe dort wirklich, das hat ja geschlummert bei mir schon seit 3-4 Jahren, dass irgendwie mal etwas muss gehen. Und irgendeinmal bin ich an dem Punkt gewesen, wo dann auch die Kinder ein bisschen grösser gewesen sind. Man muss ja auch Kapazitäten haben. Man kann nicht irgendwie etwas ins Leben rufen und nachher sich zurückziehen. Das geht ja wie nicht. Und dann habe ich irgendwann einfach gefunden, so, und jetzt mache ich, jetzt frage ich umeinander, wer macht mit, wer findet es gut. Und habe so gemerkt, jetzt muss ich etwas machen. Das halte ich wie nicht aus, wenn ich immer das Gefühl habe, man müsste doch, aber ich mache nichts. Das ist für mich so. Nicht,
das ist super.
Und das ist das, was im Moment halt mit diesen Kirchenreformen, es kommt ja eigentlich alles viel zu spät. Es ist alles viel zu spät.
Ich bin eben gar nicht sicher, ob das so ist. Weil,
meinst du nicht?
Also, als ich Theologie studiert habe, ist das alles so langsam gekommen in der Pfarrausbildung mit diesen Kompetenzmodellen.
Mhm.
Und eigentlich erhoffe ich mir von dem wirklich viel, weil ich wirklich an das System eigentlich glaube.
Ja.
Also an das System glaube ich tatsächlich, dass du wie in einem Prozess von Selbstreflexion und Schwerpunkte, die du setzt in dieser Ausbildung, irgendwo nachher weisst, ich bin eine Pfarrperson, die das und das gut kann und dort brauche ich eine Ergänzung, dort und dort passe ich her. Und die grosse Sorge, und das Ganze kannst du ja nachher in den Weiterbildungen, die ja kommen in den ersten Amtsjahren, aber wo lebenslang eigentlich weitergehen, kannst du das ja alles noch verteufeln. Also ich glaube, so von dieser Struktur, auf dieser Seite, sind wir eigentlich ready. Also natürlich kann man das alles immer noch ein bisschen verbessern, aber dort sind wir, glaube ich, schon mega weit. Was ich aber das riesige Problem sehe, ist, dass nachher die hoffnungsfrohen Pfarrerinnen und Pfarrer in irgendwelche Parochien gesteckt werden, wo man nachher irgendwie trotzdem wieder denkt, was, Kompetenzmodell, Mann, du machst jetzt einfach genau das, was deine Vorgängerin 27 Jahre gemacht hat. Und ich glaube, das ist so kaputt. Also ich schaue jetzt wirklich auf den Test aus. Ich sage, das Problem ist nicht, wie wir das zukünftige Kader ausbilden. Das Problem ist, glaube ich, noch nicht einmal das Verhältnis zwischen Diakonie und Pfarramt oder zwischen Katechetik und Pfarramt. Das wird sich alles finden, da bin ich wirklich überzeugt. Das wird auch in das Strukturkompetenzmodell reingenommen werden und plötzlich merkst du, ah, für das haben wir doch vielleicht bessere Diakon und für das nehmen wir lieber Pfarrer. Also ich glaube, das wird sich alles finden, aber wir werden verrecken daran, dass wir jede Parochie probieren, noch auf der Intensivstation bis in alle Ewigkeit am Leben zu erhalten und nachher Diskussionen führen über Fusion, wo man eigentlich schon an einem Punkt ist, wo man müsste sagen, was Fusion? Wir müssen uns ganz, ganz gleich darauf einstellen, dass wir das Parochialsystem, also das System, das in jeder Gemeinde ein Kirchenturm ist, wo Leute Gottesdienst können feiern können am Sonntag, am Morgen, und wenn es nur noch vier sind. Ich glaube, wenn wir das nicht loswerden, dann frustrieren wir die Leute, die eigentlich top ausbilden können, so fest, dass einfach muss sagen, das Ding hat so keine Zukunft mehr.
Ja, aber vielleicht können sie weiterhin Gottesdienst feiern, aber es muss ja keine Pfarrperson vielleicht
genau, sein.
Also genau. Ich finde, das ist der Punkt.
Ja.
Also das ist ja, das meine ich mit der Möglichen.
Ist ja die oder? Längste Zeit also, von der Christentumsgeschichte genau so gewesen.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja das Absurde, wenn eine eritreische Gemeinde eine reformierte Kirche sucht, wo die würde fühlen, jeden Sonntag, hat sie Mühe, weil das gibt es zu tun und verursacht Kosten und weiss noch was. Also dort, oder? Das ist so ein bisschen, ja.
Ja, und ich glaube, aber das ist wirklich auch wie so das, wo ich dann so merke, da nehme ich so gerne auch eben die Parochien mit ins Boot, weil ich finde, die Ängste, die kommen ja von irgendwo her. Also man hat das Gefühl, man verliert etwas am Ort, oder? Und wir wollen doch die Gemeinschaft, wo wir schon sind, wollen wir auch beibehalten. Mhm. Und ich glaube, das ist eben das, wo wir denken müssen. Was müssen wir denn am Ort auch lassen? Und dass wir nicht allen das Gefühl geben, von vornherein mit unseren grossen Gedanken, mit Spezialisierung und weiss nicht was alles, so quasi am Schluss ist nicht mehr bei euch. Oder? Sondern ja. Wir müssen wie denen auch signalisieren, mal, es ist wichtig, dass dort etwas ist. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, ich glaub, oder?
Das geht sogar weiter als jetzt nur auf eine Kirchengemeinde, oder? Also Gemeinden, gerade kleinere Gemeinden erleben, wie irgendwie die Poststelle verschwunden ist. Dann ist sie in Volk gekommen und irgendwann hat es auch den Volk nicht mehr gegeben, weil sich der nicht einmal mehr gelohnt hat, oder? Und jetzt nimmst du noch den Kirchenturm weg.
Genau.
Ich glaube, das wäre wirklich schmerzhaft. Und ich glaube auch nicht, dass das muss der Weg sein, wirklich nicht. Aber ich glaube, dass wir oftmals, jetzt gerade wenn man an Städte denkt, solche Überlappungen haben von Kirchen, die wirklich in 5 Minuten Gehdistanz auseinanderliegen, die einfach nicht einmal ein Drittel gefüllt sind am Sonntagmorgen und irgendwie eine halbe Stunde versetzt Gottesdienst feiern, also wo nachher einfach denkst, Leute, Ressourcen sind nicht das Einzige, was darum geht, sondern es geht irgendwo um das Erlebnis. Du hast vorhin gesagt, die Liturgie funktioniert, wenn die Kirche voll ist. Das stimmt. Wir haben wirklich die schönsten Gottesdienste kenne ich in Bern, sind denen, wenn die drei Kirchengemeinden in der Sommerferien das zusammen machen, weil sie denken, dass sie sonst zu wenig Leute hätten, dann hast du so viele Leute in so einer Kirche wie nie. Und plötzlich können Menschen wieder ein Lied mitsingen und so. Und es tönt nicht peinlich, es hat nicht das Weinerliche, sondern du gehst beschwingt raus, oder? Und mehr in die Richtung denke ich. Ich find auch nicht, wir sollten einfach allen alles wegnehmen und Aber, ich glaube, man könnte auch Gottesdienst feiern, ohne dass immer ein Wer bei Divini Minister
muss anwesend sein. Oder? Und gut, das ist typisch, jetzt drei von der Kirche und am Schluss reden sie über den Sonntagsgottesdienst. Aber das ist ja der Klassiker.
Das ist das teuerste Rolls-Royce-Produkt,
genau,
oder?
Ever. Das ist der Klassiker, genau. Aber was du gesagt hast mit der Poststelle und so, klar, das Quartier ist der Volk gegangen. Aber häufig entstehen ja dann Quartierläden dort, oder?
Das wäre jetzt
toll. Und ich glaube, das müssen wir noch mehr ermöglichen, dass die Quartierläden in der Kirche wirklich entstehen können und dass es dort kein Hindernis gibt und dass nicht gefragt wird, ja, aber braucht es nicht noch das und haben wir einen Schlüssel für das Haus und zahlen die Miete und weiss nicht was. Also dort gibt es natürlich jetzt, würde ich mal behaupten, auch noch recht viel Hindernis. Also was ich wirklich also von Leuten ein bisschen höre.
Das ist ein wunderbares Bild. Wir könnten vielleicht auf so eine Kirche hoffen, die in Zukunft irgendwie aus Quartierläden besteht und so Pop-up-Stores. wie die es vielleicht sind, Monika. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann findet ihr in der Shownotes eine Verlinkung auf einen Beitrag, der im Reformiert war. Wir haben natürlich auch am Felix seine schriftliche Meinung dazu noch einmal verlinken dort. Die findet Leben feiern. Und wir verlinken auch das Berner Projekt noch verlinken. Und dann könnt ihr euch das alles anschauen, euch selber eine Meinung machen. Und im besten Fall schickt ihr uns sogar ein E-Mail an contact@reflab.ch. Wir sind gespannt, was ihr darüber denkt, was ihr darüber denkt über die Ritualagenturen, die jetzt aufkommen, was ihr darüber denkt über das Bild von Pfarramt, wie sich das wird verändern, wie ihr die Zukunft seht, was ihr hofft, was ihr befürchtet. Wir werden alles lesen, das meiste beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Habt eine gute Woche und dir, Monika, ganz herzlichen Dank, dass du mit uns am Morgen früh schon einen Stammtisch hast aufgenommen. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.